Nun bin ich der Tod, der Zerstörer der Welten. Ich war im Kino und habe mir Christopher Nolans Oppenheimer angesehen. Und für alle, die meine Perspektive auf diesen Film interessiert, was er mit Kulturmarxismus zu tun hat und mit Technikkritik und Kaczynski, die können gerne weiterhören. Das ist meine zweite echte Filmkritik im Format der Audioanalyse. Und ich sage es gleich, ich brauche jetzt eure Anerkennung und eure Aufmunterung, um weiter Filmkritiken zu machen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das hier überhaupt was verloren hat. Also falls ihr das gut und interessant findet und das häufiger hören wollt, dann werde ich mir vielleicht sogar häufiger auch für euch Filme anschauen und ins Kino gehen. Hinter mir hupt ein peinlicher BMW-Fahrer, weil er findet, dass ich nicht schnell genug fahre, aber wir sind im Ortsgebiet. Nun, Christopher Nolan, kein unbekannter Name und ich werde nicht vorgeben, ein Movie-Nerd zu sein, der da alle Schauspieler beim Namen kennt, aber diesen Regisseur, den kennt man schon, insbesondere von Filmen wie Inception, meiner Meinung nach ein sehr guter Film, Filmen wie Tenet, meiner Meinung nach ein großartiger Film, und einigen Batman-Filmen, meiner Meinung nach, lächerliche Filme. Und wenn jetzt irgendwer daherkommt und sagt, die Batman-Filme von Christopher Nolan sind so unglaublich interessant psychologisch. Alter, die gehen um einen Typen, der sich eine Fledermausmaske aufsetzt und in Gotham City irgendwelche Leute jagt, die sich Make-up ins Gesicht schmieren. Das ist ein Kinderfilm, der nur aus Komödie Sinn macht. Und wenn ein Film dramatisch sein möchte und soll und große philosophische Fragen wälzen, dann soll auch als ein Drama gedreht sein. In meinen Augen sind Superheldenfilme absolut peinlich, wenn man sie sieht und älter als 12 Jahre ist. Und jeder, der sie irgendwie ernsthaft diskutiert und versucht, sie zu analysieren, anders als Komödien, ja, der ist auch peinlich. Es tut mir sehr leid, wenn ich jetzt einen Teil der Zuhörerschaft gegen mich aufgebracht habe. Die Filme könnte ich unterhalten, kein Problem. Ich glaube, ich habe mir auch einen von diesen Batman-Filmen angeschaut, aber ich nehme sie nicht ernst und mir gehen Superheldenfilme grundsätzlich auf die Nerven, weil ich das Schema dieses im wahren Leben ein unbekannter Journalist oder Philanthrop und dann mit der Maske der großartige Held, es ist so infantil und so peinlich. Es ist ja geschrieben für schmächtige 10-, 12-, 13-jährige amerikanische Jungs und das dann zu so einem wichtigen kulturellen Phänomen zu machen, tut mir leid, nicht mit mir. Also da steige ich aus. Aber die anderen Filme von Christopher Nolan sind durchaus sehenswert, interessant. Ich werde sich auf alle eingehen. Prestige wäre auch noch zu nennen. Auch der Film ist ganz großartig. Dunkirchen, Dunkirk habe ich nicht gesehen, da ich mir Kriegsfilme sehr ungern anschaue, weil ich weiß eh, wie sie ausgehen. Wir verlieren am Ende immer. Also warum soll ich mir das auch noch anschauen in meiner Freizeit? Aber jetzt habe ich mir wieder einen angesehen, nämlich Oppenheimer. Warum? Ja, viel wurde gesprochen darüber und mich interessiert das Thema einfach. Mich interessiert die Atombombe. Und mich interessierte die Figur Oppenheimer, von dem ich eigentlich nichts kannte, außer eine Textzeile in einem Song. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? Und natürlich, ja, als Leiter des Manhattan-Projekts ist er bekannt. In Alamos die Stadt aufgebaut und dort in einem Rennen mit den Sowjets und einem, naja, nicht wirklich Rennen mit dem Deutschen, dem Dritten Reich, die Atombombe zuerst entwickelt und damit den Abwurf auf Hiroshima und Nagasaki zuletzt ermöglicht. Über sein Leben wusste ich nichts. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass er ein verkappter Kommunist war, aus einer kommunistisch-gewerkschaftlichen Clique entstammte. Das war durchaus interessant und da konnte ich mir eine Information rausziehen. Ich will ein paar Dinge abhandeln zur Machart des Filmes erneut. Ich bin kein Experte, um dann aufs Wesentliche, ich habe es bereits anklingen lassen, die politische Implikation zu sprechen zu kommen und am Ende der Analyse gehe ich auch nochmal auf die Technikfrage ein, die im Film doch durchaus intelligent aufgeworfen wird. Wie ist der Film gemacht? Er ist ein Christopher Nolan Film, also spielt er auf verschiedensten Zeitebenen, Zeitsträngen zugleich. Manche sind schwarz-weiß, manche sind Farbe, es sind unglaublich schnelle Schnitte. Manchmal werden in Verhörszenen Bild- und Toneffekte hineingeschnitten, der, wie man auf in der heutigen Szene im Jargon sagen muss, der Score, also die Filmmusik, ist wieder extrem dröhnend, aggressiv, erinnert ein bisschen an Interstellar, auch da könnte ich jetzt tief hineingehen. Wer hat das geschrieben und wer hat andere Sachen geschrieben? Mache ich nicht, langweilt mich, langweilt euch. recht gut gemacht, nicht so laut wie in Filmen wie in Dune. Das ist auch mal eine angenehme Abwechslung. Insgesamt ist der Film fast schon ein Kammerspiel. Er spielt nämlich primär in kleinen Räumen, in Forschungslaboren, in Anhörungszimmern und entwickelt sich dann in so ein sogenanntes Courtroom-Drama, also ein Gerichtsfilm. Hat auch etwas von House of Cards. Es geht um eine große politische Intrige, die in den Film hineinverwoben wird. Und das, ich spoilere hier auch ein bisschen, ist meiner Meinung nach auch die große Schwäche des Films. Eine zweite, man kann fast schon sagen, Hauptfigur wird aufgebaut. Louis Strauss, ein amerikanischer Politiker, Aufsichtsbereich der Atombehörde, steht kurz vor seinem großen Karrieremoment. Er soll ins Kabinett des Präsidenten berufen werden, aber entpuppt sich dann als ein geheimer, eigentlicher Erzfeind von Oppenheimer und wird dann in letzter Konsequenz noch einmal von Freunden Oppenheimer in einer dramatischen Wende vor Gericht, Zeugenaufruf, an seinem Lebenstraum gehindert, sein Lebenstraum scheitert. Das ist so die große Szene im Film. Ich hoffe, ich habe damit nicht zu viel gespoilert, er ist aber auf jeden Fall sehenswert. Aber mich interessiert halt dieser Louis Strauss überhaupt nicht. Und weder ist er als historische Figur, noch ist dieser Fall jetzt selber als ein Gerichtsfall interessant genug, dass man ihm so viel Raum gibt. Warum das im Film gemacht wurde, verstehe ich nicht. Abgesehen davon geht es sehr stark um Oppenheimer, um seinen Charakter. Seine Charaktermängel, seine Unentschlossenheit, sein Selbstbetrug, seine Fähigkeit. Am Anfang hat so ein bisschen was von diesen Beautiful Mind-Filmen. Der junge, geniale Oppenheimer wird dargestellt, grafisch werden dargestellt, wie er die Welt sieht, die Musik der Mathematik versteht. Dieser Ansatz wird aber rasch abgebrochen. Es geht überhaupt nicht mehr um die Forschung, es geht kaum mehr um technische Fragen, fand ich sehr schade. Ich hätte sehr interessiert, was da wirklich die Durchbruchsmomente waren, um eine Atombombe entwickeln zu können, inwiefern die Quantenmechanik, am Anfang wird das auch kurz so angerissen, einen neuen, interessanten und teils bekämpften Forschungszweig darstellt. Man begleitet Oppenheimer auf seinen Forschungsjahren in Deutschland und am Ende geht es eigentlich nur mehr um das Projektmanagement. Und das scheint Oppenheimer zumindest laut Film gewesen zu sein. Der basiert ja auf einem Buch, The American Prometheus, also amerikanische Prometheus. Er war offenbar ein guter Projektmanager. Er hat es geschafft, die richtigen Leute an Bord zu holen, zu vernetzen, Abteilungen aufbauen, die Abteilungen zusammenarbeiten zu lassen. Und das war dann sein wahrer Erfolg. Deswegen war er dann Vater der Bombe. Nicht, weil er einen großen wissenschaftlichen Durchbruch gemacht hat. Das zumindest der Film, ich habe mich jetzt nicht anderweitig groß interessiert, so interessant ist Oppenheimer dann doch nicht, sondern weil er einfach das Manhattan-Projekt gemanagt hat. Die Atombombenexplosion selber wird gut inszeniert. Christopher Nolan hat sich einen Ast abgefreut und sehr stolz, dass er dabei kein CGI, also keine Technik verwendet hat. Ob jetzt wirklich eine Atombombe in die Luft hat jagen lassen, weiß ich nicht. Sah aber auf jeden Fall sehr gut aus. Hiroshima und Nagasaki, das erleben wir nur über eine Radiomeldung, aber auch hier erfahren wir interessante Nebeninformationen und vor allem wird auch im Film sehr deutlich gemacht, dass der Abwurf dieser Atombombe eigentlich militärisch, kriegstechnisch vollkommen gleichgültig war. Sehr interessante Besprechung mit Generälen, wo dann eine Liste an Städten ausgepackt wird und man überlegt, auf welche Stadt man diese Atombombe werfen soll. Ein militärisches Ziel wird abgelehnt, denn man will die Zerstörungsmacht demonstrieren, auch als ein Warnsignal für die Sowjets. Jetzt kommen wir aber zum interessanten politischen Punkt des Filmes. In diesem Film wird das große, gar schröckliche Trauma des armen linksliberalen Hollywoods beklagt. Die McCarthy-Ära, die Hexenjagd auf die armen, armen Kommunistlein. Amerika, die amerikanischen Unis, Berkeley, Hollywood war immer schon linksliberal und kämpfte gegen das kulturell noch stabile WASP-Amerika. Es kämpfte gegen die heroische Phase des Liberalismus, wie man sich vorstellen kann, das Amalgam aus einem General Patton, aus einem von Cheerleadern bejubelten Footballstar an einer Highschool in Mittelamerika, die von Deutschen, Iren, Polen und Norwegern, Skandinaviern besiedelten mittelamerikanischen Ebenen, die Country-Musik, das ist alles sehr eigentlich kontinentaleuropäisch und entspricht nicht diesem progressiven, liberalen, fluiden Geist des globalen Händlertums, der Amerika heute ausmacht. Und es gab in regelmäßigen Häutungen, konvulsiven inneren Krämpfen auch Überwindungen dieser heroischen, konservativen Phase des Liberalismus, mit der Amerika eventuell sogar wirklich zu einer stabil-konservativen Nation hätte werden können. Es gab ja Leute wie Charles Lindbergh und andere, die Amerika genau in die Richtung führen wollten. Und Hollywood war ein Kampfplatz, auch für diese zwei Amerikas, das Linksliberale, das Schädliche, das Gefährliche, das die ganze Welt mit seinen Ideologien infizierende Amerika hat dann gewonnen und feiert diesen Sieg heute noch regelmäßig in Hollywood-Filmen. Eine seiner großen Martyrien, eine Art inneres Trauma, ein Ersatz für Sklaverei, Verfolgung, Vernichtungslager, das ist für das amerikanische Hollywood, das linksliberale Gedächtnis, die McCarthy-Ära, in der böse und gemein auf Verdacht, auf Anschwärzung arme Künstler wegen den kommunistischen Ansätzen verfolgt wurden, Wissenschaftler unter Generalverdacht gestellt wurden. Das Einzige, was man an McCarthy kritisieren kann, ist, dass sein Kampf gegen diesen linksliberalen, kommunistischen, kulturmarxistischen, subversiven Geist nicht tief genug ging. Er konnte nicht tiefer gehen, weil der Liberalismus und der Marxismus zwei Seiten einer Medaille sind. Ich empfehle dazu auch die großartigen Schriften von Eric Kaufmann, die Zusammenfassung dieses Buches von Kaufmann von Marvin Timotheus Neumann. Aber er hat es immerhin versucht, aber er ist daran gescheitert. Und ich finde es hochinteressant und spannend, wie auch in dieser Hollywood-Produktion die vollkommen nachvollziehbare und gerechtfertigte Verdachtslage, das Verhör und der Entzug der Sicherheitsbefugnis und der Sicherheitsstufe für Oppenheimer nach dem Krieg als eine bösartige und gemeine Verfolgungsjagd dargestellt wird. Zwar, man muss das wirklich Nolan zugutehalten, wird es im Film als ein Racheakt eines anderen, ebenfalls selber auch jüdischen, Louis Strauss, Politikers dargestellt. Im Film gibt es auch keine starken Frauenfiguren, die alles besser wissen. Es werden nicht zwanghaft irgendwelche schwarzen oder andere Diversity-Charaktere eingestreut. Das ist wirklich sehr angenehm. Aber dennoch wird dieses Verhör von Oppenheimer als eine Zumutung dargestellt. Er wird als Märtyrer dargestellt, der da alles über sich ergehen lässt und mit einer Engelsgeduld sich durch den Kakao ziehen lässt. Aber jetzt schauen wir uns mal die Fakten an. Die kannte ich nicht und das allein machte den Film für mich sehenswert. Oppenheimer war in seiner Jugend Kommunist. Er war in einer Gewerkschaftsbewegung, einer kommunistischen in Berkeley organisiert. Er hat selber die Kommunisten im Spanischen Bürgerkrieg unterstützt, die Nonnen vergewaltigt haben, Leute gefoltert haben. Das waren keine Engel, auch wenn man das heute noch so glorifiziert. Ach, die Bewegung, die internationalen Brigaden, das waren gefährliche, mörderische Bolschewisten. Ja, die spanischen Faschisten waren auch keine Kinder von Traurigkeit, aber zu behaupten, es hätten sich in diesem Konflikt eine gute und eine böse Seite gegenübergestanden und das wäre moralisch objektiv festzumachen, ist völlig absurd. Ich könnte mal in einer eigenen Audioanalyse auf diesen Konflikt eingehen. Oppenheimer hat also tatsächlich revolutionäres Gedankengut gehabt, wird in einem Zitat im Film vorgebracht, Stravinsky, Picasso, überall Revolution in der Wissenschaft. Man braucht also auch eine politische Revolution. Sein Bruder war noch radikaler, sein Bruder war sogar Mitglied der Kommunistischen Partei in Amerika. Seine zweite Frau war auch Mitglied der Kommunistischen Partei in Amerika. Ein sehr guter Freund von ihm aus kommunistischen Gewerkschaftszeiten hat ihm angeboten, laut Film, das dürfte auch stimmen, dass er die Geheimnisse des Alamos-Atomprojekts, des Manhattan-Projekts an die Sowjets verkaufen könnte, teilen könnte mit den Alliierten im Kampf gegen Hitler, wie das da ausgedrückt wurde, und ein britisch-jüdischer, also ein deutscher Jude, der die englische Staatsbürgerschaft angenommen hat, Wissenschaftler im Manhattan-Projekt, entpuppte sich später als ein sowjetischer kommunistischer Spion. All das unter der Aufsicht von Oppenheimer, der zwanghaft immer wieder darauf bestanden hat, seinen kommunistischen Bruder, der kein Atomphysiker und Quantenphysiker war, auch in das Manhattan-Projekt einzubinden. Das klingt doch mehr als verdächtig. Und es ist völlig klar, auch wenn ich jetzt nicht auf Seiten dieses liberalen Systems und des marxistischen stehe. Ich lehne den Liberalismus und Kommunismus gleichermaßen ab. Sie sind wie eine Zange, die Europa in die Zange genommen hat, geistig, wie das Martin Heidegger mal sehr schön ausgedrückt hat. Aber natürlich in einem Endkampf, nachdem man das Dritte Reich niedergeworfen hat und den Faschismus besiegt hat, in einem Endkampf der beiden Ideologien im Kalten Krieg, muss der Liberalismus, muss Amerika sich schützen vor einer marxistischen Unterwanderung, insbesondere weil es ein offeneres System ist als der Marxismus. Und während zugleich im Kommunismus einfach in Wellen alle Leute umgebracht wurden, man jederzeit erschossen nach Sibirien gebracht werden konnte, im Archipel Gulag, in diesem riesigen Komplex aus Vernichtungslagern verschwinden konnte, währenddessen gab es geringfügige, wirklich völlig harmlose Restriktionen gegen die Anhänger, gegen die bolschewistischen Anhänger dieses mörderischen Systems, die im Westen leben und arbeiten und sich frei bewegen durften. Das ist völlig pervers, und auch wenn ich kein Anhänger dieser These, ja, des freien, liberalen Westens, des bösen Bolschewismus bin, ich lehne beide Systeme ab, beide Systeme sind zwei Seiten einer Medaille, gehen vom Egalitarismus, Individualismus, einem atomistischen Gesellschaftsmodell ab, muss man schon sagen, das ist eine unglaubliche Heuchelei. Und dass in diesem Film permanent das als böse und gemein dargestellt wird, Oppenheimer als armes Opfer, ist lächerlich. Und stellen wir uns mal vor, Amerika während des Zweiten Weltkriegs hat ein Forschungsprogramm, dort arbeitet aber ein Nazi, der in der Nazi-Partei in Amerika tätig war, der immer noch Nazi-Überzeugungen hat, der sagt, er hat halt Mein Kampf im Original gelesen. Es gibt eine Szene im Film, wo Oppenheimer stolz sagt, dass er Karl Marx im Original gelesen hat, aber nicht mit allem übereinstimmt. Sein Bruder ist aber ein überzeugter, glühender Nazi in der Nazi-Partei. Seine Frau ist auch Nazi. In seinem Team arbeitet ebenfalls ein Nazi-Spion. Und danach stellt sich heraus, dass die Nazis auch die Atombombe relativ rasch entwickelt haben, dasselbe Modell wie die Amerikaner. Und dann gäbe es eine Anhörung, nicht mal eine Verhaftung, eine Anhörung, um dem Oppenheimer seine Sicherheitserlaubnis zu entziehen. Würden dann auch alle sagen, gemein, böse, Hexenjagd. Nein, natürlich nicht. Es gibt aber eine stille, immer noch bestehende, insgeheime Sympathie im Bereich der liberalen, amerikanischen, kapitalistischen Eliten für die Ideologie des Marxismus. Das schlechte Gewissen des Liberalismus ist der Marxismus, der ihn wie ein Schatten verfolgt. Der junge, gelangweilte, verwöhnte mit dem goldenen Löffel, geborene Kapitalistensohn, der zum Marxisten wird, ist kein Klischee, sondern auf eine gewisse Art und Weise sogar eine ideengeschichtliche Notwendigkeit. Dabei will ich es aber belassen. Ich will noch auf den letzten Aspekt zu sprechen kommen, den ich interessant fand im Film, nämlich die technische Frage, die Frage, ob man eine derartige Waffe entwickeln darf oder kann. Und hier sieht man das, was Kaczynski sehr gut, also Ted Kaczynski, der UNO-Bomber, ausgedrückt hat, die Unvermeidlichkeit des technologischen Fortschritts, denn letztlich bist du durch die Entwicklungsprogramme der anderen gezwungen, eine Atombombe zu entwickeln, wird besonders schön deutlich in einem Dialog. Ein sehr dialoglastiger Film. Sehr viel wird gesagt, sehr viel Exposition, wenig gezeigt. Ist mir egal, ich mag sowas gerne. Wer sowas nicht mag, dem wird der Film wahrscheinlich auch nicht so gut gefallen. Und da wird gesagt im Dialog, wenn wir den Sowjets sagen, dass wir die Wasserstoffbombe nicht entwickeln werden, dann ist ein Signal für sie, dass wir gerade daran arbeiten. Wir sehen also diesem Vernichtungszwang, diesem Innovations- und Fortschrittszwang, dem Entwicklungszwang, dem entkommt man nicht, und dass Oppenheimer damit moralisch ringt, das nimmt man dem Film ab, der ihn auch nicht als eine großartige Figur glorifiziert. Also insgesamt ein sehenswerter Film, vor allem verglichen mit dem unfassbaren Dreck, der sonst so rauskommt. Der Barbie-Film wurde von meiner Frau auf ihrem YouTube-Kanal auf Englisch rezensiert. Für alle Anglophonen, Ansehbefehl, da sticht dieser Film doch sehr gut heraus. Er ist nicht der beste Nolan-Film, der ist in meinen Augen Tenet, dafür könnt ihr mich totschlagen und geißeln, ich finde Tenet einfach sehr gut, aber er ist auf jeden Fall sehenswert, bekommt von mir auch das Prädikat sehenswert in der Audio-Filmanalyse. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wie gesagt, wenn ihr mehr Filmanalysen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare und ihr bekommt mehr.